Genau, für den einen oder anderen, der mich nicht kennt, ich denke, die meisten hier kennen mich, aber die, die mich nicht kennen, ihr habt es schon gehört, ich bin der Sohn von der Annette Schaber, ich heiße Tobias, Tobi, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere Architektur momentan in Stuttgart und davor war ich auch 3 Jahre auf der Bibelschule, wo der Yannick war, in Kalifornien bei der Bethel Church. Genau, und wie ihr ja schon sehen könnt, bin ich auf jeden Fall christlich aufgewachsen. So viel mal zu mir. Ich will einfach anfangen mit kurz beten, ich will gerne eure Augen schließen mit mir. Ja, Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du in deiner Fülle und in deiner Macht hier bist, dass du in jedem von uns lebst und dass du unter uns verweilst, Herr, dass du nicht irgendwie nur eine Theorie bist, eine Religion bist, sondern dass du wirklich präsent bist, dass du persönlich bist, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Und dass es hier nicht irgendwie nur geht darum, Sonntagmorgens eine coole Zeit zu haben oder gute Worte zu bringen, sondern dass es in deiner, Herr, dass es darum geht, einfach in Kraft und in der Realität dich zu erleben, Herr. Ja, dafür danke ich dir, dass du hier bist und bete dafür, dass du jedem Einzelnen von uns heute Morgen einfach begegnest, so wie er es braucht, so wie er es, ja genau, einfach jeder Einzelne braucht was Unterschiedliches heute Morgen. Ich danke dir, dass du da so spezifisch und persönlich bist, Herr. Ja, dafür danke ich dir für deine Liebe, Herr. Amen. Der Yannick hat es ja schon ein bisschen gespoilert, über was ich so reden werde, aber ich hatte trotzdem in einem Lobpreis so einen kurzen Eindruck. Und zwar kam mir so eine Bibelstelle, und zwar ist es der 1. Petrus 2, Vers 9. Und zwar heißt es da, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. So ein krasser Vers, wo Gott uns ein königliches Priestertum nennt, eine heilige Nation. Ja? Also nicht so irgendwie unwichtige Personen hier auf Erden, sondern er nennt uns ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Und mir kam so ein Moment in meinen Kopf, gerade wo ich in einem Gottesdienst war und ich hatte mitten in dem Moment hatte ich so einen ganz kurzen Eindruck, so ein kurzes Bild vom Himmel, vom Thron und habe gesehen, wie einfach der Vater auf dem Thron saß, Jesus zu seiner Rechten und wie dieser andere, der dritte Thron quasi auf der anderen Seite leer war. Und habe mich so gewundert, wieso ist der leer, also der, wo im Heiligen Geist gehört. Und dann ging es noch weiter, wo ich gemerkt habe, was wir alle da so standen, also alle, die wir da in dem Moment in dem Gottesdiensten waren und wir hatten alle Kronen auf. Und das war so ein cooles Bild für mich und habe das dann auch in dem Gottesdienst geteilt, weil ich gemerkt habe, ja, das war ein Wort für diese Zeit, zu dem Zeitpunkt, aber auch allgemein kam mir das gerade wieder, dass wir dieses königliche Priestertum sind, dass wir eigentlich Könige sind. Er ist der König der Könige, aber wir sind eine königliche Priesterschaft und dass wir Autorität haben. Und gleichermaßen, wieso ist dieser Thron leer vom Heiligen Geist, weil er hier auf Erden ist? Und deswegen heißt es auch, dass Jesus gehen musste. Also er kam, hat dieses Werk vollbracht und er musste gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Und wieso? Weil der Heilige Geist nur da Fülle einnehmen kann und in dieses Gefäß eingehen kann, wo heilig ist. Ja, deswegen sehen wir es im Alten Testament, kam der Heilige Geist immer mal wieder so ein bisschen, ist er auch schon mal auf Leute gefallen, aber in der Art und Weise, wie er im Neuen Testament, im Neuen Bund, in der Apostelgeschichte 2 kam, hat man da vorne nicht gesehen und es war nur möglich, weil Jesus eben diesen neuen Bund erschaffen hat, wo wir hineintreten können, dass wir heilig und gerecht sind und nur ein heiliges Gefäß kann vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und das wollte ich einfach heute Morgen damit starten, hat gar nicht vielleicht direkt was mit unserem Thema zu tun, aber wollte euch einfach mitgeben, dass der Heilige Geist nicht irgendwie nur so, ja, der dritte Teil von der Dreieinigkeit ist oder irgendwie ganz weit weg ist, sondern er ist hier, er ist erlebbar und er will Wohnung in uns einnehmen, komplett. Nicht irgendwie nur halbe, nicht irgendwie nur Teil von unserem Leben sein, sondern der Heilige Geist will uns komplett einnehmen. Genau, ich will heute Morgen uns auf eine Reise mitnehmen und zwar will ich darüber reden, was es heißt, in der Furcht Gottes zu wandeln. Und vielleicht hat der ein oder andere kann sich mit Fragen identifizieren, wie zum Beispiel, ja, wer hier drin will so leben wie Jesus? Ja, jeder hat irgendwie so diesen Ansporn, jeder kennt dieses What would Jesus do, Bändchen von früher, vielleicht die manchen auch nicht. Aber jeder hat irgendwo so diesen Anspruch, auch irgendwie so das Richtige zu tun und will irgendwie, ja, so wie Jesus leben. oder einfach auch Dinge in seinem Leben umsetzen, man kriegt es aber irgendwie dann doch nicht so oft hin. Also wir hatten jetzt den Steve Bagden vor ein paar Wochen hier. Und wem ging es so, wenn man hier drin hockt, mega nice, mega cool. Und dann eine Woche später merkt man, oh Mann, irgendwie will ich es umsetzen, aber ich krieg's nicht so richtig hin. Ich glaube, da geht es vielen von uns so oder jedem von uns so, ob das jetzt ein disziplinierteres Gebetsleben ist, ob das ein disziplinierteres, eine Art und Weise ist, wie wir denken, wie beim Steve Backland. Oder zum Beispiel das mit der Menschenfurcht, was der Janne gesagt hat. Wir wollen mehr Zeugnis sein, wir wollen mehr von Leuten, von Jesus erzählen und irgendwie kriegen wir es dann doch nicht hin, weil wir dann wieder Schiss haben. Und darüber will ich euch heute ein bisschen reden, dass wir oftmals diese Gedanken haben oder eigentlich geht es uns oft so. Und ich glaube, dass wirklich ein Schlüssel und auch ein Teil von, ein Kernfundament von unserem christlichen Leben ist, es die Furcht Gottes zu haben und in der Furcht Gottes zu wandeln. Und das ist vielleicht jetzt nicht so das beliebteste Thema, sage ich mal, oder die meisten wollen vielleicht nicht unbedingt über die Furcht Gottes reden, aber ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist und ich will uns heute Morgen einfach fasziniert von Gott machen. Das ist einfach meine Intention heute Morgen. Der Simon hat heute Morgen schon cool angefangen. Ich glaube, der wusste nicht, über was ich predige. Einfach Gott zu lieben. Und das fand ich einen coolen Einstieg. Und das will ich heute Morgen mit uns einfach, ist meine Intention, dass wir einfach fasziniert werden von dem Gott, den wir hier anbeten. Weil ich glaube, dass es einfach unser Leben nachhaltig verändert. Und gleicherweise glaube ich auch irgendwie so, dass wir so ein Problem haben in der heutigen Generation. Und ich glaube auch nicht nur in der heutigen Generation, sondern in allen Generationen bisher, dass wir so schnell unseren Respekt und unsere Ehrfurcht vor Gott verlieren. Und ich glaube, es ist in der heutigen Generation, in der jüngeren Generation der Fall, aber es war auch schon in den Generationen davor der Fall oder auch schon im Volk Israel, wenn wir sehen, dass sie immer wieder eigentlich von Gott sich abgewandt haben. Und wieso? Weil sie haben diese Ehrfurcht Gottes verloren. Sie haben die Zeugnisse gesehen, sie haben Zeichen und Wunder gesehen. Und wie oft sehen wir irgendwie schon Zeichen und Wunder und hören von Geschichten. Und es gibt Leute, die schon keine Ahnung, was für Dinge erlebt haben und doch irgendwie nicht mehr an Gott glauben. Und das macht mich einerseits sehr traurig und andererseits irgendwie auch ein bisschen, entsteht in mir so eine heilige Wut, wo ich denke, da läuft was schief. Es kann nicht sein, dass wir die gleichen Fehler machen wie ein Volk Israel und die Dinge sehen und erleben und trotzdem uns abwenden davon. Von dem her, lass uns auf die Reise gehen. Was ist die Furcht Gottes und wer ist unser Gott? Und damit will ich anfangen, die erste Frage, bevor wir über die Furcht Gottes reden. Okay, wer ist überhaupt dieser Gott? Wer ist unser Gott, den wir anbeten? Unterscheidet er sich von diesen anderen Göttern, anderen Religionen, die es gibt? Oder ist es der gleiche, wie manche vielleicht heutzutage auch behaupten mögen, dass es doch alles irgendwie der gleiche Gott ist? Von dem her die erste Frage, wer ist unser Gott? Und falls irgendjemand da uns je dazu versucht überreden zu wollen, dass es der gleiche Gott ist im Islam und überall, ist es leider nicht. Und ich glaube, es gibt eine krasse Unterscheidung und es ist die frohe Botschaft, sind die gute Neuigkeiten und es ist das, was keine andere Religion uns bieten kann. Und wenn wir die ganzen Hauptreligionen uns anschauen, ob es das Judentum ist selbst, Islam, Buddhismus, Hinduismus und jegliche andere Religion oder Glaubensrichtungen, geht es eigentlich im Grund dahin, was wir tun können hier auf Erden in Richtung Gott. Also es geht darum, selbst im Judentum darum, ein guter Jude zu sein und im Islam auch ein guter Mensch zu sein, ein guter Muslim zu sein, um am Ende eben hoffentlich irgendwie einen Himmel zu schaffen. Also in allen Religionen geht es eigentlich darum, was kann hier auf Erden, was kann der Mensch tun, um irgendwie Gott zu erreichen. Ja? Im Buddhismus oder auch in vielen von diesen New Age Glaubensrichtung geht es auch immer um diesen perfekten Mann, den wir quasi anstreben sollen, um es irgendwie eben ein guter Mensch zu sein. Und in all dem geht es eigentlich darum, was können wir tun in Richtung Gott. Und die einzigste Religion, wir im Christentum, ist die einzigste Religion, wo es nicht so umgeht, was Mensch zum Gott tun kann, sondern eigentlich, was hat Gott dem Mensch getan. Ja, und dass Gott Mensch wurde, er wurde zum Baby, um quasi an unserer Stelle zu sterben und um den Weg, die Beziehung wiederherzustellen, die verloren gegangen ist. Und diese frohe Botschaft, die hat keine andere Religion, die hat keine andere Glaubensrichtung. Von dem her, das ist unser Gott. Und Gott ist so faszinierend und so mächtig. Ich liebe die Bibel, ich liebe es einfach irgendwo tief reinzugehen in irgendwelche Sachen und Dinge rauszufinden, wo er dann wieder in anderen Kapiteln und anderen Büchern wieder kommt. Fasziniert mich unglaublich und das sind vielleicht alles Dinge, die wir jetzt schon mal gehört haben. Also es ist jetzt vielleicht nichts krass neu ist. Und doch will ich einfach davon erzählen, weil ich glaube, wir dürfen nicht erst als normal annehmen, dass Gott dieser Gott ist, von dem wir reden in der Bibel. Und es gibt so viele Prophetien über den Messias. Messias, wisst ihr alle, ist ja dieser Gesalbte, der das Volk Israel retten soll. Und die Israeliten bis heute ja noch denken, okay, er kommt noch. Da kommt noch irgendwas, der uns quasi damals von den Römern befreit und heute von den anderen Gefahren einfach um sie herum befreien soll. Aber das Krasse ist, dass es ja diese hunderte von Prophetien gibt im Alten Testament, die Jesus vorher prophezeien. Ja? Es gibt hunderte davon. Und ich habe es ein bisschen recherchiert. Ich glaube, nur um 8 von denen zu erfüllen, ist die Wahrscheinlichkeit 0, und dann kommen erstmal 28 Nullstellen und dann eine 1%, dass du überhaupt nur 8 von diesen Prophetien quasi erfüllen könntest. Also gleichzeitig. Also so krass ist das Ganze. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die ist aus dem Daniel 9. Die ist, in erster Linie hat man die vielleicht mal gelesen und denkt so, ja, okay, da redet irgendwie vielleicht, ja, Daniel von irgendeiner Vision, von irgendeinem Traum oder so. Und Daniel hat ja sehr viele Träume und Visionen, aber diese Bibelstelle ist unglaublich tief und unglaublich krass. Und Daniel, wissen wir alle, hat zu einer Zeit gelebt, wo mit Nebukadnezar und wo er einfach im Exil war, das Volk Israel, also er war in Unterdrückung. Und wir wissen, das Leben von Daniel, einer meiner ist mein Lieblingsheld aus der Bibel, weil er so krass mutig war, integer war und einfach in Angesicht von Verfolgung einfach kein Kompromiss eingegangen ist. Und in der Passage hier ist es auch so, dass quasi eine Vision hat, beziehungsweise er denkt eigentlich drüber nach und dann kommt ein Engel, der Engel Gabriel, und fängt an mit ihm zu reden und sagt ihm eigentlich im Endeffekt, hey, das, was du da gerade denkst, stimmt nicht ganz so richtig, und gibt ihm im Endeffekt die Auslegung darüber. Und es ist eine Auslegung darüber, wann wird der Messias kommen. Und kurz zur, was auch eine sehr wichtige Information ist, dass der Daniel ungefähr 490 Jahre vor Jesus auf die Erde gekommen ist, also 490 vor Christus, hat er ungefähr gelebt. Also das ist auf jeden Fall bewiesen. Also ich lese es mal vor, und zwar heißt da: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüsteter, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Okay, ihr werdet jetzt wahrscheinlich erstmal denken, okay, was genau heißt das jetzt wirklich? Und es spricht da so von vielen Wochen. Und es ist natürlich erstmal ein bisschen verwirrend. Wenn man da ein bisschen recherchiert, und da muss man nicht lang recherchieren, also jetzt nicht so, dass ich da ewig lang irgendwas versucht habe, im Griechischen irgendwie zu finden, dass es irgendwie reinpasst in meine Predigt, um das zu sagen, was ich eigentlich sagen will, sondern wenn man recherchiert und auch wenn man mit jedem normale Jude reden würde, würde man darauf kommen, dass dieses Wort für Wochen, was wir hier in Deutsch benutzen, also 70 Wochen, ist dieses Wort im Hebräischen Shavua. Und dieses Wort Shavua übersetzen wir vielleicht heutzutage als Woche, aber eigentlich heißt das Ganze eine Periode von 7. Ja? Und eine Periode von 7 nehmen wir halt an, ja, okay, Woche. Aber jeder Jude weiß eigentlich, dass eine Periode von 7 eigentlich nicht eine Woche bedeutet, sondern ein 7-Jahres-Zyklus. Also das kennen wir alle, das war ja in der Tradition, in der Kultur vom Judentum, dass 6 Jahre lang wurde die Ernte eingenommen und am 7. Jahr wurde das Feld geruht. Ja? Das ist wie vom Sabbat, als Erinnerung an die Schöpfungsgeschichte wurde das 7. Jahr quasi keine Ernte eingenommen und es war das Jahr des Jubiläums, also das Year of Jubilee. Kennt der eine oder andere vielleicht auch. Einfach um als Ehre, wie der Sabbat geruht wird dann auch das 7. Jahr geruht. Das heißt, dieses Wort wird da benutzt, dieses Shavua, also eine Periode von sieben, das ist eigentlich ein Sieben-Jahres-Zyklus. Also das heißt, eigentlich spricht es davon nicht von 70 Wochen, sondern 70 mal sieben Jahre. Ja? Und das ist jetzt nicht was, wo der Tobi sich hier aus dem Ärmel gezaubert hat, wirklich, sondern Google das, das kommt direkt. Wenn du mit einem Jude reden würdest, dann würde ich auch direkt sagen, ja, da redet es von einem Sieben-Jahres-Zyklus. Und auch sonst, wenn man den ganzen Daniel liest und geht es viel um Visionen und Träume, sind sich die meisten oder so gut wie alle Theologen sicher, dass es da nicht von Wochen wortwörtlich, wie wir heute es interpretieren, spricht, sondern von einem Sieben-Jahres-Zyklus. Und ich glaube, 70 mal 7 können die meisten von uns hier rechnen, da kommen wir auf 490 Jahre. Ne? Und finde ich schon mal erstmal krass, dass wenn man es wirklich so genau eigentlich sich anschaut, dass es wirklich eigentlich der Daniel in dieser Vision 1:1 das Datum prophezeit hat, wann Jesus auf die Erde kommen wird, wann der Messias kommen wird. Also lässt sich da natürlich dann schon mal die Frage stellen, okay, könnte man an die Juden stellen, okay, entweder euer Prophet Daniel hat es nicht ganz hingekriegt, hat was falsch gemacht, oder aber Jesus war wirklich der Messias. Und auch wenn wir weitergehen, sehen wir, dass es nämlich da heißt, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen. Und zwar, da ging dieser Auftrag aus, an das Volk Israel quasi den Tempel wiederherzustellen und Jerusalem wiederherzustellen. Und da gab es vier verschiedene Zeitpunkte, wo ein Wort ausging von dem jeweiligen König, also von Babylon. Und es waren vier verschiedene Zeitpunkte. Alle vier davon sind ungefähr um den gleichen Zeitraum. Also der erste Mal ging dieses Gebot aus 540, glaube ich. Und das letzte Mal war 440 vor Christus. Und ohne da jetzt ganz genau reinzugehen, weil wir sind ja jetzt nicht hier im Theologiestudium, aber es gab einen Sir Robert Anderson zum Beispiel in England, der hat im Ende 19. Jahrhundert und Anfang 20. Jahrhundert hat er gelebt und der war Leiter von Scotland Yard und gleichzeitig ein Theologe. Also auch eine coole Mischung und eine coole Karriere, sage ich mal, ein Theologe und gleichzeitig Leiter von Scotland Yard. Und der hat eben auch so eine Studie gemacht und hat aufgrund dieser Bibelstelle kam er zu dem Entschluss, dass Jesus Einzug in Jerusalem auf Palmsonntag den 6. April 32 nach Christus gekommen ist. Aufgrund von dieser Bibelstelle. Also man kann da nochmal viel tiefer reingehen, was es jetzt wirklich heißt, mit diesen 62, eine Woche, dann diese 62 Wochen. Aber im Endeffekt, was man daraus liest, Daniel hat ungefähr 500 Jahre vor Christus gelebt und 500 Jahre später, und er hat das hier prophezeit, und 500 Jahre später kommt der Messias in Form von Jesus Christus von Nazareth. Deswegen, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und wir finden solche Bibelstellen und solche Verse in dem ganzen Alten Testament immer wieder, auch der Jesaja, der Jeremia, wo eigentlich immer wieder diesen neuen Bund vorher prophezeit haben. Ja. Im Psalm 86 ist ein richtig cooler Vers, und zwar da heißt: Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich finde es so ein krasser Vers, vor allem dieser letzte Satz, so erhalte mich bei diesem einen, erhalte mein Herz bei diesem einen. Im Englischen gibt es halt das Wort, dieses unite my heart, also einfach dieses ungeteilte Herz, das wir nur Gott geben und niemand anderem. Und wir wissen alle, fürchten, Gott zu fürchten, ist so ein Begriff, der ist uns allen bewusst. Wir lesen es in der Bibel oftmals, Gott zu fürchten. Aber was heißt es wirklich denn, die Furcht Gottes? Ja, also Furcht hat ja oftmals so ein bisschen einen negativen Touch. Und man denkt damit eher, assoziiert es mit Angst. Und wir wissen ja auch, zum Beispiel gibt es im Bibelvers, dass die vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. Ja, und dann müssen wir doch irgendwie ja doch was jetzt fürchten. Und ich glaube, dass es drei Arten der Furcht gibt. Und zwar gibt es einmal die erste Furcht, das ist diese sündhaftige Furcht. Das ist die Angst, das ist die Furcht, wenn wir mehr Glauben in unsere Umstände oder in den Teufel oder in unsere Probleme legen als in Gott. Ja, also da irgendwo legen wir unseren Glauben rein. Entweder vertrauen wir Gott oder wir vertrauen unseren Umständen, unseren Problemen oder einer Statue aus goldenes Kalb. Also dieses sündhaftige Fürchten, wo wir irgendwann was anderem mehr Vertrauen und mehr Glauben geben als Gott selber. Dann gibt es eine natürliche Furcht, die normal ist, die ist, wenn ich jetzt auf einem Hochhaus stehe und kurz davor bin, fast runterzufliegen, dass ich dann Angst habe, die ist normal. Dass wenn ich vor dem Abgrund stehe, dass meine Mutter und mein Papa Angst haben, die ist erstmal normal. Also da geht's nicht, das ist jetzt nichts Schlimmes. Und ich glaube, die ist auch gesund. Also der eine oder andere, wenn der auf dem Hochhaus steht und keine Angst hat, macht man sich ja eher Gedanken, okay, was ist ein bisschen falsch bei dem oder was, wieso ist der so verrückt? Also es gibt diese natürliche Angst, die natürliche Furcht und dann gibt es eben diese Furcht Gottes. Und was ist die Furcht Gottes? Sie ist nicht eine Furcht, wo wir Angst haben müssen. Sie ist nicht eine Furcht, die von Angst gekennzeichnet ist, sondern sie ist im Endeffekt eine Ehrfurcht. Es ist eine Ehrfurcht vor Gott, vor dem, wer er ist. Und in Sprüche 9, Vers 10 heißt es, dass die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des allein Heiligen ist Einsicht. Also diese Furcht des Herrn bringt uns in die richtige Haltung gegenüber Gott. Ja? Also es geht nicht darum, dass Gott irgendwie sagt, oh, ich will, dass die da unten mich mal richtig fürchten, dass sie auch Angst haben vor mir, sondern im Endeffekt ist diese Furcht Gottes macht was mit uns. Sie tut uns in die richtige Haltung, in die richtige Position Gott gegenüber setzen. Ich glaube, dass die Furcht Gottes, die zu haben, dass wir wirklich eine Furcht Gottes zu haben, ich glaube, dass es das Fundament ist, und dass es gleichzeitig uns dazu befähigt, auch dieses heilige Leben zu führen. Weil ich glaube, wenn wir eine Gottesfurcht haben, ja, dann ist es unmöglich, Furcht vor dem Tod zu haben, Furcht vor Sünde zu haben, Furcht vor Krankheit zu haben. Ja. Ich glaube, dass diese Furcht Gottes uns im Endeffekt davon befreit, ja, vor Gott. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir wirklich sagen, okay, nee, ich fürchte dich Gott, dann gibt es keinen Raum für Menschenfurcht. Weil dann ist es mir im Endeffekt egal, was jetzt mein Nachbar drüber denkt, wenn ich dem von Jesus drüber erzähle. Weil ich Gott mehr fürchte als mein Nachbar. Oder meine eigene Angst. Ja? Und ich glaube, diese Furcht Gottes, wenn wir die haben und wenn wir die mehr und mehr wir die haben, sie befreit uns von uns selbst. Ja? Sie befreit uns von dieser Menschenfurcht. Sie befreit uns davon, die ganzen Sorgen und Gedanken, die wir eigentlich haben. Ja? Und eigentlich liegt hinter jeder Sorge und hinter jeder Angst, die nicht gut ist, liegt eigentlich irgendwo noch, wo wir zu sehr an uns selber hängen. Ja, wo es noch zu arg um uns selber geht. Ja. Und wenn wir die Furcht Gottes haben, befreit sie uns von uns selber und von der Furcht, die wir manchmal haben. Und dann wird auch das Unmögliche möglich. Ja. Also wenn wir jetzt die Geschichte von meiner Mama vorher nehmen, da wurde das Unmögliche möglich. Es ist ein Wunder, dass ich heute hier bin. Und wieso ist es möglich geworden? Ja? In dem Moment waren meine Eltern nicht mega charismatisch und mega jetzt hier unterwegs mit Zeichen und Wunder oder wie auch immer, sondern sind eigentlich sehr pietistisch aufgewachsen und waren zu dem Zeitpunkt nicht so, wo sie jetzt sind, sage ich mal. Und in dem Moment hatten sie nichts. Sie hatten nicht eine ganze Liste an Zeugnissen, wo sie gesehen haben, oh, so hat Gott schon gewirkt. Sie hat nicht eine Liste an Zeugnisse, wo sie gewusst hat, so eine Geschichte, das habe ich schon mal gehört, das ist da und da passiert, da ist auch dann jemand auf Glauben von Gott nach Hause gegangen und hat Gott vertraut und das Kind war im Endeffekt am Leben. Sie hatten das nicht, aber alles, was meine Mutter hat in dem Moment, war einfach eine Überzeugung, eine Furcht Gottes zu sagen, ich glaube Gott mehr als meinem eigenen Verstand. Ich glaube Gott mehr als den Umständen. Ich glaube Gott mehr als der Diagnose von diesem Arzt. Ich glaube Gott mehr, als selbst wenn mein Mann vielleicht sagt, nee, mach das lieber nicht. Und es ist alles, in dem Moment hatte meine Mutter eigentlich nur in Anführungszeichen, sie hatte eine Überzeugung, einen Glaube und eine Furcht vor Gott. Ja, dass sie Gott mehr ehrt über das, was Leute über sie denken oder über das, was sie selber über sich denkt vielleicht sogar. Ich glaube, vielleicht war sie in dem Moment nicht der Überzeugung, oh ja, das wird was, das klappt. Ich bin da voller Glauben, ich kriege das hin. Vielleicht war sie nicht voller Glauben, aber sie hat das Wenige an Glauben, deswegen heißt es auch dieser Senfkorn-Glaube, diesen Maß an Glaube hat sie eben nicht in irgendwas anderes gesetzt, sondern sie hat sie in Gott gesetzt. Deswegen, es geht nicht darum, wie viel Glaube wir haben. Es geht nicht darum, dass ich sagen kann, oh, ich habe so und so viel schon gesehen und deswegen habe ich so und so viel Glaube, dass vom Rollstuhl Leute aufstehen, dass das und das passiert, weil ich habe das alles schon gesehen. Nee, es geht darum, auch egal wie viel wir schon gesehen haben, dass wir diesen Maß an Glaube, den wir haben, in Gott setzen. Irgendwohin setzen wir unseren Glauben. Vor irgendwas fürchten wir uns. Also wir haben die Wahl, fürchten wir uns vor Gott und sagen, ich mache alles in dem Angesicht vor dir und in dem Wissen, okay, jede Tat, die ich tue, mache ich für dich. Jedes Wort, das ich spreche, mache ich mit dem Bewusstsein, dass ich für dich mache, dass ich für dich lebe. Jedes Wort, das aus meinem Mund kommt, jede Tat, mache ich mit diesem Bewusstsein, dass ich es für Gott mache. Und dann geht es nicht darum, dass Gott ein kontrollierender Gott ist. Meine Schwester, die heute da ist, die hat früher, als ich klein war, hat sie immer gesagt, weil sie wissen wollte, ob ich jetzt gelogen habe oder nicht, oder ich weiß es nicht, hat sie immer gefragt, Tobi, sag mir die Wahrheit, Gott sieht's. Hat sie immer gesagt. Und als kleiner Junge hat man dann da schon auch ein gesundes Maß an Respekt, dass man dann auch wirklich nicht lügt und dass man dann sagt, ja, so und so war es, das und das habe ich gemacht. Und da wurde vielleicht eher ein bisschen Angst benutzt manchmal und Furcht davor, dass Gott sieht. Und da denkt man natürlich vielleicht schon mal, okay, Gott sieht's, okay, nee, dann darf ich es nicht machen und hat eher dieses Angst. Aber ich glaube, bei der Furcht Gottes geht es nicht um Angst, sondern dadurch wirklich zu sagen, wir können Gott nicht bescheißen, Gott sieht eh alles. Ja? Aber zu wissen, okay, alles, was wir tun, machen wir im Angesicht von ihm. Wir können nichts vor ihm verstecken. Deswegen, es stimmt schon, was meine Schwester gesagt hat. Gott sieht's. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein, mit diesem Denken, dass alles, was wir tun, alles, was wir sagen, was aus unserem Mund kommt und alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, machen wir sie eigentlich im Endeffekt vor Gott und nicht vor unseren Menschen. Das heißt, wenn dann Gott uns auch sagt, hey, mach das und das, zieh nach Usbekistan morgen, wenn es jetzt irgendjemand zu irgendeinem hier sagen würde, bin ich mir sicher, dass die dazugehörige Familie erstmal in Schock wäre und dass es erstmal Argumente dagegen geben würde, wenn jetzt einer von hier sagen würde, hey, ich habe das Gefühl, Gott sagt mir, nach Usbekistan zu gehen. Aber ich glaube, wenn wir eine Furcht Gottes haben in unserem Leben, für unser Leben, dass dieses Leben, das wir hier haben, ist ein Geschenk von Gott und dass wir das ehren wollen, indem wir unser Leben leben, ehrfürchtig Gott gegenüber zu leben, dann wäre es uns im Endeffekt egal, was die Leute um uns herum drüber denken. Nicht komplett egal. Natürlich muss man auch den Rat immer einholen und so weiter und so fort. Aber wenn es schlussendlich darauf ankommt, was wir machen, was wir tun, was wir sagen, fürchten wir Gott mehr als unsere Umstände, als unsere Leute, die um uns herum sind oder auch über das, was wir selber sogar denken. Ich will jetzt noch im Endeffekt auf einen anderen Punkt eingehen. Und es ist eigentlich, dass die Furcht des Herrn einfach eine Überzeugung ist im Endeffekt, dass wir wissen, dass Gott Gott ist und nicht wir. Und es inmitten von Situationen, wo wir nicht verstehen. Ich studiere momentan den Hiob und finde es unglaublich spannend, weil man wächst oftmals auch irgendwie auf, so im christlichen Kreisen, und so, ah, Hiob ist so ein bisschen das Buch, wo es eigentlich mehr Fragezeichen als Antworten gibt. Hiob ist das Buch, wo man nicht versteht. Vielleicht so Hiob, Offenbarung, das sind so die zwei Bücher, da nimmt man eher dann mal vielleicht unbewusst auch ein bisschen Abstand dazu. Aber ich finde es unglaublich cool, dieses Buch Hiob, um einfach zu sehen, wer dieser Mann auch einfach war, dieser Hiob. Und ich glaube, manchmal im jetzigen Studienpunkt gibt es natürlich Fragen, keine Frage. Es gibt ein paar Fragen, aber was ich lese, ist, dass dieser Hiob selbst inmitten von seinen Fragen und in seiner Ungewissheit, wo er Sachen nicht versteht, eine Überzeugung nicht verloren hat. Und es war das, dass Gott Gott ist und dass er ihn gefürchtet hat. Und er hat vielleicht Dinge auch gemacht, die waren nicht richtig. Er hat dann auch gezweifelt. Er hat Dinge gesagt, die vielleicht nicht ganz richtig waren. Aber er kam immer auf diesen einen Punkt zurück, dass er auch Gott nicht verflucht, weil er Gott gefürchtet hat. Ja, er hat es nicht verstanden, wieso Gott ihn im Stich gelassen hat, oder er hat sich so angefühlt, wie wenn Gott ihn alleine gelassen hat, gegen ihn ist, den Fluch über sich ausgesprochen hat, aber er kam immer wieder zu diesem Punkt, aber Gott ist Gott. Inmitten von dem, wo sich's anfühlt, ich check's nicht, ich bin nur Er durfte ehrlich sein, wie es ihm ging. Ja? Er hat ehrlich gesagt, dass er eigentlich keine Ruhe findet, Tag und Nacht, und nur in Krankheit ist, nur in Schmerz ist, dass seine Seele bitter ist. Also er durfte ehrlich sein und trotzdem hat er die Furcht Gottes nicht verloren. Und das Gleiche ist mit David, wenn man in den Psalmen liest, ist David unglaublich ehrlich und sagt, wie es ihm gerade geht, aber er kommt immer wieder am Ende von dem Psalmen auf diesen Punkt, aber Gott ist Gott. Ja, und daran fange ich nicht an zu rütteln. Und das ist einfach was, wo ich mega leidenschaftlich für bin, wo ich glaube, dass wir manchmal, wenn Dinge passieren, die wir nicht verstehen, es passiert Leid auf dieser Welt oder irgendwas passiert in unseren Umständen, was nicht ganz funktioniert, und wir fangen an, nicht nur ehrlich zu sein, sondern wir fangen an, wirklich eigentlich an der Vorherrschaft Jesus, an der Perfektion von der Natur Gottes irgendwie dran zu rütteln. Und dann sind wir auch sehr schnell dabei, als Freunde und als Bekannte dabei, es zu tolerieren und zu verstehen und zu sagen, ja, das verstehe ich, das ist so und so. Und wir fangen an, irgendwie versuchen, Gott verteidigen zu müssen oder irgendwie rechtfertigen zu müssen. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz falschen Ast. Weil ich glaube, selbst wenn man einen Hiob sich anguckt, und es gibt wirklich keinen Mensch auf dieser Welt, zumindest keinen, den ich kenne, dem es schlimmer erging wie im Hiob. Der hat innerhalb von einem Tag alles in seinem Besitz verloren, innerhalb von einem Tag. Alle seine Kinder wurden umgebracht und er selber wurde so krank, dass sich die Haut von ihm geschält hat und er war nur in Schmerzen. Innerhalb von einem Tag, er war einer der reichsten Männer. Der hatte alles, was man sich vorstellen kann, eine tolle Familie und alle seine Kinder sterben. Innerhalb von einem Tag. Also man kann sich, glaube ich, nicht viel Schlimmeres vorstellen, als das, was der Hiob da durchgegangen ist. Und trotzdem war er ehrlich, aber er hat nicht angefangen, Gottes Perfektion in Frage zu stellen. Der Fakt, dass Gott perfekt ist. Und ich glaube, da sind wir sehr schnell oftmals dabei, das irgendwie rechtfertigen. Ja, das sind so viele Dinge, die wir nicht verstehen und so weiter und so fort. Aber ja, es wird Dinge geben in unserem Leben, die wir nicht verstehen werden. Es wird Dinge geben, die passieren in unserem Leben, die wir nicht verstehen werden, aber wir dürfen nicht anfangen, die Wahrheit zu verändern, so dass es reinpasst in unsere Umstände, so dass es reinpasst in unsere Erfahrungen, die wir irgendwie haben. Dürfen wir nicht unsere Theologie ändern. Sondern wir müssen anfangen zu sagen, nee, hier ist die Wahrheit Gottes, hier ist meine Erfahrung und ich bin so lange davon überzeugt, bis ich sehe, dass meine Erfahrung hier hochkommt. Ja. Nicht, dass ich anfange zu sagen, ja, das ist die Wahrheit Gottes, ich weiß, es stimmt, aber irgendwie erlebe ich es halt anders in meinem Leben, jetzt über die Jahre hinweg, die letzten 40 Jahre habe ich es anders erlebt. Ja gut, dann muss ja vielleicht das nicht ganz stimmen und wir machen es vielleicht unbewusst. Und ich glaube, da ist eine Gefahr darin, dass unsere Erfahrungen, die wir machen in unserem Alltag, in unserem Leben, dass die unsere Theologie verändern. Und bei Theologie geht es nicht nur darum, oh, hat der jetzt eine gute Theologie oder eine schlechte Theologie. Nee, unsere Theologie und das, was wir glauben, beeinflusst, wie wir leben. Von dem her hat es nicht nur einen Einfluss, ah, okay, du denkst so, ich denk so, ich denk Heilung, ja, Gott will alle heilen, aber irgendwie doch nicht ganz. So ist halt, jeder hat eine andere Meinung dazu. Nee, das, was wir glauben, beeinflusst, was wir tun und was wir denken. Ich will damit enden mit einer Bibelstelle, die habe ich jetzt gar nicht mitgebracht, aber ich würde es einfach gerne vorlesen. Ihr dürft einfach kurz eure Augen zumachen und ich würde einfach kurz die Bibelstelle vorlesen. Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesus Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemmel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, da gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Ich will euch einladen, einfach kurz aufzustehen mit mir. Wisst ihr, Gott ist gut und Gott ist treu. Egal, was unsere Umstände uns jemals anders versuchen zu sagen, er ist gut und er ist treu. Und Gott ist Gott und Gott ist perfekt. Und wenn wir das nicht verstehen, dann liegt es wahrscheinlich nicht an ihm, sondern an uns. Ich will einfach heute Morgen dafür beten, dass wir einfach noch mehr eingenommen werden, überzeugt werden von der Furcht Gottes in unserem Leben. Dass die Furcht Gottes wirklich in unser Leben kommt, weil ich glaube, dass es uns nachhaltig verändert. Wie wir in unserem Umfeld sind, wie wir mit unseren Leuten reden, unseren Freunden, wie wir Licht sind in unserer Umgebung, wie wir unser persönliches Leben leben. Dass wir Sünde, in der wir vielleicht noch immer noch leben, dass wir es ins Licht bringen. Weil wie wir gerade gelesen haben, hat die Sünde keinerlei Macht mehr. Sie hat keinerlei Macht mehr. Sie wurde komplett weggenommen. Und diese Gegenwart Gottes, die ist so krass und es ist so ein Riesengeschenk, das wir bekommen haben als Christen. Ja, dass der Heilige Geist wirklich Wohnung in uns einnimmt. Im Neuen Bund heißt es, dass im 1. Korinther 7 heißt es, dass wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ja? Dieser Tempel, der im Alten Testament das symbolisch dafür da war Gott. Ja? Da hat der Aaron verweilt, da hat der Moses verweilt, der Josua, da haben die verweilt in diesem Zelt der Begegnung, ja? Das dann später im Tempel war. Das war einfach die symbolische, da war Gott. Draußen war er nicht zu erleben, da war er Gott. Und einmal im Jahr durfte dieser hohe Priester in dieses Heiligtum, in dieses Allerheiligste innen rein. Ich habe mal gelesen, dass sie sogar diesen hohen Priester immer angekettet haben, am Fuß mit so einem Seil drumherum gemacht, und dass der dann reingegangen ist, weil es immer mal wieder vorgekommen ist, dass so ein hoher Priester nicht mehr rauskam. Weil die Gegenwart Gottes so krass war, dass es hätte ihn umbringen können. Aber wenn der hohe Priester schon nicht aushält, geht ja nicht irgendjemand anderes auch noch rein, um den Körper zu holen. Deswegen haben sie ein Seil um den Fuß drum gemacht, um quasi rauszuziehen. So krass war diese Gegenwart Gottes damals. Und so krass ist diese Gegenwart Gottes immer noch heute. Ja? Es ist eine Gegenwart Gottes, die nicht nur irgendwie, der Heilige Geist ist ein Gentleman und der wird uns nicht überfordern. Nee, manchmal überfordert er uns bewusst. Weil die Gegenwart Gottes, Gott höchstpersönlich, er ist dieses verzehrende Feuer. Er ist voller Liebe. Liebe und Furcht können nicht koexistieren, aber Liebe und Ehrfurcht geht Hand in Hand.